Der Rundgang startet oben. Ein Podcast der Autostadt. Mit Thorsten Tromm.
Hallo und willkommen. Unsere dritte Folge hat den Titel Automobile Schatzkiste. Und das ist das Zeithaus. Wer schon mal hier war, war bestimmt auch in diesem besonderen Automuseum. Obwohl wir hier bei Volkswagen sind, ist im Zeithaus die Geschichte der Mobilität in Sachen Technik und Design markenübergreifend zu erleben. Unser Rundgang startet wie immer oben, heute im Zeithaus, wo es diese lange Rolltreppe gibt. Die kennst du ja schon aus der ersten Folge. Falls nicht, hör auf jeden Fall da nochmal rein. Auf dieser Rolltreppe, da stehe ich natürlich nicht alleine. Pablo Rota ist hier. Und das ist jetzt der Part, Pablo, wo du dich mal vorstellen solltest und wir gehen auf die Rolltreppe.
Mein Name ist Pablo Rota. Ich bin technischer Exponatbetreuer im Zeithaus.
Das klingt wichtig.
Klingt wichtig, ist aus technischer Sicht wichtig, weil die Fahrzeuge sollen ja im fahrbereiten Zustand gezeigt werden. Dafür bin ich dann mit zuständig.
Also du kümmerst dich darum, dass die immer fit sind oder dass die auch immer sauber sind?
Also die Grundreinigung machen wir. Danach gibt es ein Reinigungsteam. Um den technischen Zustand kümmern wir uns, ja.
Wir sind schon so langsam hier oben angekommen. Ich weiß, du bist so mehr oder weniger auch die Erstausstattung hier des Zeithauses.
Ja, in gewisser Weise schon. Also von Anfang an im Zeithaus dabei und mit einer der zwei Leute, die dann den technischen Part, die technische Betreuung ins Leben gerufen haben.
Wie bist du hierher gekommen? Gab es irgendwann mal eine Stellenausschreibung und hast gesagt, oh Mensch, alte Autos, interessiert mich?
Ich hatte einen Job gesucht nach meiner Ausbildung und die Autostadt hat gerade Personal gesucht, war kurz vor der Eröffnung. Ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlassen lasse, aber mir gefiel die Idee. Dann habe ich im Zeithaus als Gästebetreuer angefangen, habe dann festgestellt, dass sich aber niemand wirklich um die Autos gekümmert hat und habe dann bei der Leitung vom Zeithaus nachgefragt, wie es denn wäre, wenn sich jemand um die Autos kümmert.
Was heißt, um die hat sich keiner gekümmert? Nicht mal irgendwie abends gestreichelt und gute Nacht gesagt oder was?
Nein, also es war tatsächlich so, da die Autos hier komplett unabgesperrt stehen, war für einige Leute wohl der Reiz, auf ein Auto zu steigen, in ein Auto einzusteigen beziehungsweise dran rumzuspielen, sehr groß. Und es sind in der Anfangszeit doch auch diverse Teile entwendet worden. Und die Reifen, wenn ein Auto länger steht, verliert das auch mal Luft. Das ist bei uns ja nicht anders. Genauso wie wir, wenn wir uns lange nicht bewegen, auch Flüssigkeiten verlieren. Das ist beim Auto ebenfalls.
Also das eine oder andere Auto war inkontinent, wolltest du sagen?
Ja, ganz normal. Ne? Also die Maschine Mensch ist der Maschine Automobil sehr ähnlich.
Stimmt, die Autos sind ja auch älter.
Genau. Diesen Zustand einfach mit entfernten Teilen, Plattenreifen, das fand ich passt nicht. Deswegen habe ich dann nachgefragt, ob sich denn jemand drum kümmern könnte. Wobei ich schon vorher eine Luftpumpe besorgt hatte und zumindest mich um die Reifen gekümmert habe neben der Arbeit.
Also du kennst jeden Reifen hier, jedes Auto?
Ja, und ich weiß auch, wie lange man mit einer Fußluftpumpe braucht, um den Reifen beim Cadillac 16-Zylinder aufzupumpen. Also wenn der mal wirklich platt ist, geht gut eine Dreiviertelstunde ins Land, bevor man den zügig aufgepumpt hat.
Wie viele Autos sind hier eigentlich im Zeithaus? Also es sind ja nicht, glaube ich, alle in der Ausstellung zu sehen.
Nein, in der Ausstellung haben wir so zwischen 85 und 90 Fahrzeugen. Im Bestand haben wir aber knapp 270.
Die Ausstellung wechselt dann ab und an und dann gibt es mal wieder was Neues zu sehen.
Ganz genau.
Sag mal, du hast eben gesagt, du hast bei fast allen Autos die Reifen aufgepumpt. Also kennst du wirklich jedes Auto in- und auswendig?
Nicht in- und auswendig, aber ich bin auf jeden Fall jedem Fahrzeug hier schon nahe gekommen, ja.
Kannst du jedes Auto reparieren, jetzt egal was es für ein WWchen hat?
Na doch, es kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. Bei neueren Fahrzeugen wird es schwierig, weil Diagnosesysteme haben wir nicht.
Neuere heißt jetzt so um die 90er Jahre?
Späte 90er, also so ab 99 war es dann ja so, dass das VW-Diagnosesystem beziehungsweise insgesamt der OBD-Stecker Einzug hielt. Dafür die passenden Auslesegeräte haben wir einfach nicht.
Das heißt, du fährst dann mit dem Auto irgendwo zu einem freundlichen Händler und lässt dir helfen?
Zum Glück brauchten wir das noch nicht.
Ich drücke die Daumen, dass das so bleibt. Du, was ich ja gerade faszinierend finde, ne, ist ja, dass alte Autos echte Sympathieträger sind. Also klar, die haben eine Geschichte, aber es gibt ja auch viele Geschichten über sie zu erzählen.
Ja, im Prinzip zu jedem Fahrzeug kann man sehr viel erzählen. Also rein, was man sich schon vor Augen halten muss, das VT-Modell zum Beispiel ist zu einer Zeit entstanden, wo es noch keine Vereinheitlichung der Bedienung gab.
Lass uns mal hingehen.
Dementsprechend gibt es drei Pedale im Fußraum, wie heute auch. Da gucken wir jetzt gleich mal hin.
Ihr steht nicht betreten. Darf ich da drauf?
Darfst du.
Also es gibt drei Pedale. Ich versuche das mal zu erklären. Es gibt ein linkes, da steht ein großes C drauf. In der Mitte, das steht ein bisschen nach unten, da steht R drauf. Und daneben steht B. Was haben die denn jetzt für Funktionen? Und warum stehen da irgendwelche Buchstaben drauf? Sind das die Initialen des Eigentümers?
Nein. C steht für Clutch, reines Kupplungspedal. Das R steht für Reverse. Das ist der Rückwärtsgang.
Ich suche nur was. Ich suche das Gaspedal. Ist das das mit dem B? Nein.
Nein, das wird über einen Handhebel oben am Lenkrad betätigt.
Ich dachte, das wäre der Blinkerhebel.
Das Fahrzeug hat ja noch keinen.
Stimmt, hier sind irgendwelche Lampen dran oder sowas, ne?
Ja, das Fahrzeug stammt aus der Zeit, als noch Karbidlampen verwendet wurden, weil es ja noch keine wirkliche Fahrzeugelektrik gab. Also das, was an Batteriespannung da war, wurde benötigt, um das Fahrzeug am Laufen zu halten. Und elektrisch beleuchtet waren nur die Elektrofahrzeuge der Zeit.
Ein cooles Auto. Also auf jeden Fall, wenn du hier bist, musst du dir das Auto mal genauer angucken. Und denk dran, nicht betreten, also nicht so dicht dran gehen wie wir jetzt. Die Pedale kannst du, wenn du einen langen Hals machst, aus der Entfernung sehen. Es gibt über die Autos ja auch viele Geschichten zu erzählen. Ich höre das immer, wenn Menschen hier unterwegs sind, die erzählen irgendwelche Geschichten. Hörst du auch immer aufmerksam zu, was sie selber erlebt haben, erzählen?
In den meisten Fällen, wenn ich sowas höre, ja. Die Geschichte des Fahrzeugs selber ist manchmal gar nicht so interessant wie die Geschichte, die eben die Kunden damit hatten, über die gesamte Lebenszeit des Fahrzeugs. Und manchmal macht das das Ganze interessanter, beziehungsweise man merkt dann halt auch ganz schnell, dass ein altes Auto im Prinzip fast wie ein Familienmitglied wahrgenommen wird und wir vermenschlichen das Fahrzeug gerne.
Manche haben ja Namen.
Definitiv.
Haben die hier alle auch einen Namen?
Nicht alle. Einige haben schon mal Spitznamen bekommen.
Verrätst du einen? Stehen wir hier irgendwo in der Nähe bei einem, der einen Namen hat?
Gerade, nee.
Ich habe am Anfang gesagt, dass das Zeithaus markenübergreifend die Geschichte der Mobilität in Sachen Technik und Design erlebbar machen will. Persönliche Frage, was ist denn dein Highlight hier? Ist schwer, ne?
Ja.
Ich weiß, es stehen jetzt 80 bis 85 Autos hier und jeder wäre ein Highlight. Aber komm, einen darfst du dir aussuchen.
Dann das Benz Velociped Comfortable und daneben stehend der Messerschmitt Kabinenroller. Das sind so für mich mit die Highlights.
Um, weil es die ältesten sind?
Nein, der Messerschmitt Kabinenroller ist schlichtweg für mich faszinierend, weil er die absolute Reduktion eines Fahrzeugs ist. Und zeigt, mit wie wenig man doch sehr viel erreichen kann. Und das Benz Velo Comfortable ist ein unrestauriertes Fahrzeug von 1899, wo ich das Vergnügen und auch die Ehre hatte, das wieder in Betrieb nehmen zu dürfen.
Also das ist auch ein echtes von 1899. Das ist kein Nachbau irgendwie im Jahr 2000 irgendwas entstanden, sondern das ist wirklich von 1899?
Ja. Also das Fahrzeug ist in Südafrika gelaufen, wurde damals direkt exportiert. Ja, ich nehme mal an, dass das ein deutscher Großgrundbesitzer war dort, Kolonialzeit. Es ist dort bei dem dortigen Automobilclub auch noch als das älteste Fahrzeug Südafrikas gemeldet. Das kam, glaube 2006, 2007 etwa, zurück nach Deutschland. Ist von einem Autohändler gefunden worden, der es uns dann angeboten hat. Und da es wirklich in für das Alter extrem gutem Zustand ist, haben wir es dann genommen.
Ich glaube, der gehört ja auch dazu. Es gibt ja hier etliche Raritäten, von denen es keine 10 Exemplare mehr auf der ganzen Welt gibt.
Ja, wobei interessanterweise von dem Benz Velo, ich kenne allein in Deutschland 3 bis 4. Auf jeden Fall mit 3 war ich auch schon zusammen unterwegs mit dem Fahrzeug. Das war die Ausfahrt, für die ich das Fahrzeug fahrbereit machen sollte. Das war sehr spannend. Vor allen Dingen, weil kein Fahrzeug genau wie das andere ist. Jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders. Ja, ist spannend. Das ist auch das, was ich finde, was diesen Beruf, den ich jetzt innehabe, so interessant und spannend macht. Weil A, eine extreme Vielfalt an Fahrzeugen und B, dann teilweise halt Fahrzeuge, für die es keine technischen Unterlagen gibt. Zu dem Benz Velo findet man halt kein Reparaturbuch.
Hat er kein Serviceheft an Bord?
Nein, zu der Zeit noch nicht. Gefunden habe ich dann tatsächlich ein Buch aus dem Jahr 1890 von einem französischen Journalisten, dessen erste 2 Bücher dann auch in Deutsch übersetzt wurden. Das Automobil und seine Behandlung.
Hieß es wirklich so?
Ja, beziehungsweise Band 1 hieß dann Das Automobil und die Voiturette. Also der hatte die interessante und wirklich heute seltene Art, so zu schreiben, dass er technisch komplexe Zusammenhänge für jedermann verständlich formulieren konnte. In diesem Buch ist halt einmal die komplette Bedienungsanleitung für dieses Fahrzeug vorhanden, inklusive wann müssen welche Wartungsarbeiten durchgeführt werden und so weiter. Also eigentlich war das das Reparaturbuch, das ich hatte. Es bestand überwiegend aus Text, wenig Bilder, aber immerhin, und es hat funktioniert.
Finde ich gut. Das Zeithaus ist ja ein Ort, der eigentlich die Mobilität von gestern zeigt. Was ist denn so mit der Mobilität von heute und morgen?
Naja, die Mobilität von heute, die kann man eigentlich bei jedem Autohändler sehen, beziehungsweise auf der Straße. Und die Mobilität von morgen, wir hatten anfangs mal den Ansatz, und ich würde mir eigentlich auch wieder wünschen, sozusagen am Ende der Ausstellung einen weißen Raum zu haben, wo dann vielleicht nur eine Studie zu sehen ist. Oder ein Gedankenspiel, wie es morgen weitergehen könnte. Der Witz ist ja, dass sich die Erwartungen an das Morgen beständig ändern. Das tun sie, seitdem es die Mobilität gibt. Der geflügelte Satz, der gerne Kaiser Wilhelm in den Mund gelegt wird, ich glaube an das Pferd, das kommt ja ursprünglich tatsächlich von einer Art Droschkenverband. Also ein Verbandsleiter hat damals eine Rede gehalten und hatte halt gesagt, ich sehe die Zukunft in den Städten elektrisch.
Der war seine Zeit aber weit voraus.
Ja, wobei Elektrofahrzeuge sind eigentlich älter als Verbrennerfahrzeuge. Innerstädtisch elektrisch, über weite Strecken auf der Straße verbrennungsmotorisch, auf der Schiene per Dampf und das Pferd in unwegsamem Gelände. Das war eigentlich die Ursprungsaussage, die zu ihrer Zeit passt. Wenn man sich dann aber die Entwicklung anschaut, die Batterieentwicklung ist einfach seit der Erfindung des elektrischen Anlassers 1911 eingeschlafen. Die ist gestoppt worden, nahezu. Unsere heutige Starterbatterie ist den damaligen Batterien immer noch sehr, sehr ähnlich. Also da hat sich wirklich wenig getan für knapp 100 Jahre. Und jetzt sind wir wieder am Neubeginn der Batterieforschung. Und ich glaube, das wird noch sehr spannend, weil man merkt ja, dass sich viel tut. Und gucken wir mal.
Wir rennen hier die ganze Zeit durch das Zeithaus, durch die Oldies. So, wir sind jetzt angekommen. Ein schwarzer Käfer, sag ich jetzt mal so.
Der Käfer, der eigentlich kein Käfer ist, sondern der Urgroßvater. Das ist von 1938 der Porsche Typ 60, Prototyp 3803. Ist der älteste bekannte Käfer in der nahezu endgültigen Form.
Ich wollte gerade sagen, daneben steht einer, da ist ein Jahresschild 2003 drauf. Also die sehen sich aber sehr, sehr ähnlich. Vielleicht die Stoßstangen sind ein bisschen anders, die Lampen sind ein bisschen anders, der Tankdeckel ist auch woanders. Aber ansonsten sieht dieses Auto schon sehr ähnlich aus.
Ja, also es sind Feinheiten, die noch geändert wurden dann zur späteren Serie. Aber die Grundform war soweit ausgegoren und festgelegt. Es gibt meines Wissens noch zwei Fahrzeuge, die, also Originale, die älter sind. Allerdings sind bei denen auch nur Teile der Bodengruppe noch original. Die Karosserien wurden nachträglich nochmal nachgefertigt. Bei dem Fahrzeug aber sind Teile natürlich später nachrestauriert bzw. angebaut worden. Er ist historisch nicht ganz so korrekt, wie es ein Fahrzeug ist, das drei Fahrgestellnummern später gebaut wurde und jetzt fertig restauriert wurde. Aber die Geschichte ist einfach, es war ein Testwagen, war ja halt auch ein Prototyp. Der wurde ab 1938 im täglichen Betrieb getestet und zwar im absoluten Härtetest. Gut 400 Kilometer durchschnittlich am Tag.
Am Tag?
Jeden Tag, genau. Und das 7 Tage die Woche. War für die damalige Zeit einfach schon eine unglaubliche Fahrleistung. Das Fahrzeug ist dann rund um Stuttgart unterwegs gewesen, eigentlich überall in Deutschland. Ist dann kurz vor Ende des Krieges bei Danzig auf der Autobahn von einem LKW abgedrängt worden. Hat sich überschlagen, wurde in eine Werkstatt gebracht. Die stellten fest, eigentlich keine tiefgreifenden Schäden. Also nicht mal das Dach jetzt großartig eingedrückt gewesen wäre, sondern nur leicht. Dann wurde das Fahrzeug nach Berlin gebracht, wiederum zu Porsche. Dort wurde dann, weil ja die Rohstoffknappheit immer stärker wurde und erst recht die Kraftstoffknappheit, wurde es mit einer Holzvergaseranlage ausgerüstet, also einem Holzgasgenerator, der vorne saß. Dafür wurde dann die Haube aufgeschnitten. Da gibt es auch Bilder von. Ist dann mit dieser Anlage nochmal knapp 100.000 Kilometer unterwegs gewesen.
100.000 Kilometer nochmal?
Nochmal. Wie viele Kilometer er vorher hatte, habe ich jetzt noch nicht nachrecherchieren können. Aber als dann die Alliierten auf Berlin zurückten, wurde das Fahrzeug zerlegt und über Berlin verteilt eingelagert, damit es nicht als komplettes Fahrzeug irgendwie in Feindeshand fällt sozusagen. Nach dem Krieg haben die Alliierten Bodengruppe und Karosserie beim Autohändler gefunden, konfisziert, und der Autohändler konnte das dann aber kurz danach wieder zurückkaufen, hat das Fahrzeug dann wieder komplettiert, hat die Schäden, die die Holzvergaseranlage verursacht hatte oder der Einbau der Anlage behoben, hatte ursprünglich eine ganz normale Haube dann aus der Serie aufgesetzt vorne, weil die andere war ja zerschnitten, und ist mit dem Fahrzeug dann einige Zeit im normalen Alltagsbetrieb unterwegs gewesen. Man darf ja nicht vergessen, es war zwar ein Porsche oder Volkswagen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Offiziell ist es ja ein Porsche. Aber es war ein Alltagsauto oder ein Gebrauchtwagen erstmal. Und nach dem Krieg waren Gebrauchtwagen auch selten geworden.
Wahrscheinlich auch immens wertvoll, ne?
Ja, also die Menschen wollten mobil sein, brauchten Mobilität, aber es war extrem viel zerstört worden. Und auch der Kfz-Bestand vor dem Krieg war nicht besonders groß. Dieser Händler hat dann das Fahrzeug genutzt, konnte damit ja auch Werbung machen, weil er war auch VW-Generalvertreter. Und dann in der Nachkriegszeit bildete sich ja so eine kleine, naja, Szene möchte ich jetzt nicht direkt sagen, aber die Volkswagen-Fahrer, die 100.000 Kilometer erreicht hatten, trafen sich regelmäßig. Also einmal pro Jahr gab es ein 100.000er-Treffen, die dann immer größer wurden. Zum einen, weil 100.000 Kilometer für die damalige Zeit einfach unvorstellbar groß waren.
Pablo, wie oft war dieser Käfer dabei?
Wie oft er dabei war, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er 1952 an dem 100.000er-Treffen teilgenommen hat, wobei er da schon die 200 oder 300.000 gehabt haben dürfte. 1952 ist dann durch dieses Treffen VW auf den Wagen aufmerksam geworden und hat ihn zu Werbezwecken zurückgekauft und hat dann 1952 auch gleich ihn auf eine Rundreise durch Deutschland geschickt.
Nochmal, hat er nochmal 100.000 gekriegt?
Von Händler zu Händler zu Händler zum Präsentieren und auch um zu zeigen, wie gut diese Konstruktion ist.
Gab es damals schon diesen Werbespruch, läuft und läuft und läuft?
Nein, den gab es damals noch nicht, aber der kam dann langsam auf. Der Wagen hatte dann Ende 1952 etwa 485.000 Kilometer mit dem dritten Motor. Und das ist dann, finde ich, schon was sehr Faszinierendes, wenn man überlegt, dass zu der Zeit so die übliche Laufleistung ja eigentlich unterhalb von 100.000 lag für ein Serienautomobil. Und auch beim Käfer war das ein Grund zum Feiern, was man daran merkt, dass es vom Werk nicht nur eine spezielle Plakette dann für denjenigen gab, der die 100.000 geknackt hat, die er am Auto anbringen konnte, sondern es gab auch eine goldene Armbanduhr. Auch wenn es eine mechanische Uhr war, eine Uhr war auch damals teuer.
Wobei, das hat man ja irgendwann festgestellt, dass es ja eigentlich nicht gut ist, weil wenn die Leute so lange ihr Auto fahren, dann verkaufst du ja keine neuen mehr.
Das stimmt.
Aber die Uhren sind nicht mehr erhalten, die liegen nicht mehr im Auto, im Handschuhfach.
Nein, die liegen nicht mehr im Handschuhfach. Er hat auch keine Plakette angebaut bekommen. Die Geschichte des Fahrzeugs, die habe ich erst sehr spät komplett erfahren. Und zwar erst, nachdem wir mit dem Fahrzeug dann auf Einsatz waren, bei den 2000 Kilometern durch Deutschland, wo wir 2003 dann an der längsten 2000 Kilometer durch Deutschland, die es bis jetzt gab, teilgenommen hatten. Die war 2542 Kilometer lang in 7 Tagen. Die hat der 38er Käfer ohne jegliche Beanstandung hinter sich gebracht.
Also das heißt, tanken, Scheiben putzen, weiterfahren.
Richtig. Wenn man jetzt überlegt, wir haben ein Auto, das A von 1938 ist, aber diese Tortur, täglich über 400 Kilometer zu fahren, recht klaglos wegsteckt, geradezu routiniert.
Bei der 2000 Kilometer durch Deutschland, die 2500 lang war, genauso wie eigentlich in seinen Anfangsjahren, wo er jeden Tag 400 Kilometer fahren musste.
Richtig, aber das ist mir halt erst später klar geworden. Er kannte das ja, das waren ja für ihn Peanuts.
Superschön. Du, wir sind gerade 2 Schritte weiter, lass uns mal hingehen, in der Nähe vom Sinalco-Bulli. Das ist ja auch einer der Stars hier im Zeithaus. Mir ist aufgefallen, immer wenn ich unterwegs war hier, dass viele Besucher hier stehen bleiben, sich oft an den ersten Bulli und an ihre erste Orangenlimonade erinnern. Also so ein Bulli hatten wir früher in der Firma auch. Oder ja, die Sinalco, Mensch, die habe ich früher geliebt. Was ist deine Geschichte zu beiden?
Oh, meine Geschichte ist, dass das Fahrzeug als Werbe- und Sympathieträger in der Anfangszeit auch häufiger bei Oldtimer-Rallys eingesetzt wurde. Also eigentlich nur als Begleitfahrzeug. Mal tatsächlich als Werkstattwagen, wo dann halt Werkzeug im Innenraum war. Dann bei der Silvretta Classic in Österreich auch mal als Promotion-Fahrzeug vom Veranstalter aus Werbematerial verkauft wurde. Ich glaube, das ist aus dem Zeithausbestand das Fahrzeug, mit dem ich die meisten Kilometer bis jetzt gefahren bin.
Echt? Ihr kennt euch gut? Hast du auch mal eine Sinalco noch mit an Bord?
Zwischendrin hatten wir tatsächlich. Ja, das Fahrzeug ist auch als Begleitwagen bei diversen Oldtimer-Ausfahrten, die wir mal vom Zeithaus aus veranstaltet haben, mitgefahren. Und was könnte denn besser passen, als eine Kühltruhe und tatsächlich eine richtige Kühltruhe gefüllt mit Sinalco dabei zu haben, um dann in den Pausen Getränke zu reichen.
Weißt du übrigens, wo Sinalco herkommt ursprünglich?
Ich weiß, wo der Name herkommt, aber nicht, wo das Getränk herkommt.
Das Getränk kommt aus Detmold, der Name, und dann versuch's mal.
Sinalco, Sinalkohol.
Sehr gut.
Also erklärt sich ja fast von selber. Bei manchen Abkürzungen weiß man das nicht. Ne? Aral ist ja eigentlich auch nur die Abkürzung für Aromate und Aliphate, was dann im Umkehrschluss schlichtweg Benzin heißt.
Da fällt mir gerade ein, es gab doch auch damals in ähnlichem Design einen Aral-Bulli, habe ich bei irgendeiner Oldtimer-Veranstaltung gesehen.
Also der Bulli hat, würde ich mal sagen, für nahezu 90% der Firmen Werbung gemacht. Also es gab eine extreme Vielfalt. Wir hatten hier mal eine Wand beklebt mit lauter Bulli-Fotos, also mit historischen Bulli-Fotos. Und einer hat mich doch sehr fasziniert. Der hatte seitlich Flammen aufgemalt. Und zwar von unten nach oben reichend, also bis etwa zur Gürtellinie. Und der war für einen Kaminhersteller als Werbefahrzeug eingesetzt.
Mir geht es oft so, wenn ich in Firmen unterwegs bin, wo es so historische Fotos gibt. Du siehst dann irgendwo, ist immer so ein Bild, Fuhrpark, so 50er Jahre, 60er. Es ist immer mindestens ein Bulli mit dem entsprechenden Schriftzug da. Ich war neulich bei Seidensticker, kennst du auch, den Hemdenhersteller aus Bielefeld. Auch da gab es in der Ecke so ein historisches Foto und da waren überall natürlich die T1 Bullis mit Seidensticker. Also ich habe eben gesagt, Sinalco kommt aus Detmold. Bei mir in der Nähe gibt es einen Handelshof, also so ein Großhandel, der nennt sich Kanne oder nannte sich Kanne. Da gab es früher auch, die haben Kaffee geröstet, den berühmten, bei uns in der Region zumindest, Kanne Kaffee. Und auch dieser Bulli, legendär, im Straßenbild gibt es ganz, ganz viele Fotos von. Und ja, der gehörte einfach dazu. Es war normal, dass Firmen früher, wenn sie irgendwas zu transportieren hatten, einen Bulli gefahren sind.
Ja, also Volkswagen hatte sich einen sehr guten Ruf erarbeitet, was Zuverlässigkeit angeht. Das Händlernetz war hervorragend ausgebaut. Also es war eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket. Wenn man mal von so ein paar Kleinigkeiten absieht, wie die Sitzbank vorne ist rutschig, also bietet null Seitenhalt. Sie ist nur von der Lehne her in zwei Stufen verstellbar. Man muss schon leidensfähig sein. Aber trotz allem macht es Spaß. Und wenn man dann nicht unter Zeitdruck steht, sondern eher unterwegs ist wie in den 50ern, und ich finde, das sollte man halt auch von jedem Fahrzeug dementsprechend antun, also artgerechte Haltung, fahren wie damals, dann kann das doch auch in gewisser Weise entspannend sein. Also der heutige Verkehr ist für die meisten alten Autos einfach nur Stress.
Ja, linke Spur gehören die nicht hin.
Manche schon, aber wenige.
Ich bin mir sicher, der Sinalco-Bulli fährt nicht auf der linken Spur. Da gehört er definitiv nicht hin.
Nein, also da gehört er nicht hin. Interessanterweise, glatte Straßen sind zwar schön, aber so richtig in die Zeit zurückreisen kann man nur, wenn man dann auch auf den dementsprechenden Straßen mit ihnen unterwegs ist und auf Kopfsteinpflaster. Auch wenn dann die Hinterachse so ein bisschen zum Rutschen neigt, sind sie doch in ihrem Element.
Da sind sie neuen Autos überlegt. Der T1-Bulli ist ja eigentlich ein guter Ausgangspunkt für die Mobilität von gestern bis heute, sie zu erleben. Also der T1 gestern, hier der Sinalco T1 im Zeithaus bis hin zum ID.Buzz im Volkswagen-Nutzfahrzeug-Pavillon. Wann kommt eigentlich der ID.Buzz hier ins Zeithaus? Wann kriegt er seinen Platz? Hat er schon seinen Platz hier vielleicht neben dem T1?
Wir haben bis jetzt noch keinen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er kommen wird.
Also du hast noch keinen Platz reserviert?
Nein, es könnte auch noch ein bisschen dauern.
Wenn du das Gesicht sehen würdest, er grinst. Er hat bestimmt noch schon eine Geschichte dazu zu erzählen, aber das wird dann in einer anderen Folge passieren. Ich weiß aber, du hast es eben erzählt, einige dieser Autos sind ja auch ab und an mal auf der Straße unterwegs und werden dann von Promis bei Oldtimer-Rallys bewegt, oder? Viel schlimmer, von untalentierten Journalisten, denen zuerst mal das Talent und dann die Straße ausgeht. Ich weiß selber, wovon ich rede. Ich könnte dir da auch ein paar Geschichten erzählen. Aber sag mal, wenn das so ist und diese Autos sind eben in, ich sag jetzt mal, unkundigen Händen unterwegs, kannst du da eigentlich noch ruhig schlafen? Weil du weißt ja nie, ob noch irgendeines dieser Schätzchen heile wieder nach Hause kommt.
In den meisten Fällen kann ich ruhig schlafen. Was allerdings daran liegt, wenn man einem Menschen ein Fahrzeug gut erklärt und auch die Bedienung gut erklärt, dann hat man ja alles getan, was man machen kann. Und die meisten Prominenten oder Journalisten, die ich so kennengelernt habe, haben das auch tatsächlich beherzigt und haben die Fahrzeuge dann dementsprechend behandelt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber meine Güte, gehört leider dazu. Wir treffen auch mal auf unangenehme Menschen in der Kneipe.
Und wenn die auch mal auf einen Stein oder Ähnliches treffen, dann ist das nicht unbedingt ein Weltuntergang? Du kriegst das wieder hin?
Ja, also das Schöne ist, eigentlich ist alles reparabel.
Wirklich auch bei so alten Autos? Also ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich fahre dann wirklich erstmal mit so einem schlechten Gefühl los, so, ups, was ist, wenn da jetzt irgendwas dran ist, wenn ich irgendwas kaputt mache? Du stehst da relativ locker und sagst, du hast alles reparabel.
So ziemlich nahezu. Klar, man kriegt die Originalität dann nicht unbedingt wieder, aber zu 90% ist es reparabel. Gibt ein paar kleine Ausnahmen oder eben, wenn das Fahrzeug komplett verformt wird, da wird es dann schwierig. Wobei ich dann zum Beispiel nur sagen kann, es werden ja mittlerweile VW-Busse aus dem Boden gegraben, weltweit, die, ich würde mal sagen, eigentlich nur noch Fragmente sind.
Wo nur noch die Fahrgestellnummer existiert.
Ja, beziehungsweise schon noch ein bisschen mehr, aber eben, da hält nichts mehr, außer vielleicht die Fahrgestellnummer. Die werden mittlerweile wieder aufgebaut. Was vor, ja, ich würde mal sagen, 8 Jahren noch ein ziemliches Unterfangen war, weil eben für ein T1 aus den 50er Jahren Bleche zu bekommen, also gerade dann die geformten speziellen Bleche, das war schwierig. Mittlerweile gibt es eigentlich alles wieder lieferbar, dass man sich aus Neuteilen einen kompletten T1 zusammenbauen kann. Also auch blechtechnisch. Es ist zum einen schwierig, weil eben halt auch Fahrzeuge, die eigentlich ihr Leben ausgehaucht haben, neu gebaut werden und mit alter Fahrgestellnummer versehen, was ich nicht ganz so gut heißen möchte, weil es eigentlich auch illegal ist. Aber vom Technischen her, es ist einfach extrem viel möglich. Doch einmal hatte ich doch eine gewisse Art von Panik in den Augen. Und das war wiederum dann bei den 2000 Kilometern durch Deutschland. Da hatten wir 11 Käfer unterwegs, davon 2 Prototypen Nachbauten. Den ältesten Käfer eben, den 38er, über den wir eben schon was gehört haben, und auch den 1.000.000. Volkswagen. Ein goldener Käfer, der rein vom ideellen Wert extrem hoch ist. Der wurde von Journalisten gefahren. Man kann ein altes Auto noch so gut warten. Man müsste theoretisch gesehen vor jeder Fahrt alle Teile austauschen, wenn man auf 100% Sicherheit gehen möchte. Irgendwas kann immer versagen. Und in dem Fall war es dann bedauerlicherweise die Bremse. Und zwar gerade bei der Einfahrt nach Luxemburg. Extrem kurvige Einfahrt. Bergab, in den Ort rein, mit Kreisverkehr, mit Kreuzung, mit allem drum und dran. Ich bin 8 oder 9 Fahrzeuge hinter dem goldenen Käfer gewesen, habe also das Drama eigentlich gar nicht gesehen, habe nur gesehen, wie die beiden vor dem Hotel dann ausgestiegen sind, sich umarmt haben und den Käfer gestreichelt haben, weil ein Radbremszylinder ausgefallen und bedauerlicherweise zu der Zeit war es noch üblich, nur eine Einkreisbremse zu haben, dementsprechend Fußbremse komplett ausgefallen. Die sind in Luxemburg nur mit Handbremse gefahren und haben das sehr souverän und sehr gut gemacht, haben das Fahrzeug heile ins Ziel gebracht und ich habe dann dort gleich an dem Abend noch einen Radbremszylinder bestellt. Der wurde am nächsten Tag in den nächsten Zielort geliefert, wo ich ihn dann morgens um 6 gleich eingebaut habe.
Und dem Käfer ist nichts passiert, er steht jetzt hier in der Ausstellung.
Genau, dem Käfer ist nichts passiert, alles gut.
Man mag es schon hören am Plätschern. Pablo, unser Rundgang ist fast zu Ende. Wir sind inzwischen auch schon draußen vor dem Zeithaus angekommen. Und wenn man sich das so von hier anschaut, Ich finde, das riesige Gebäude wirkt von außen so ein wenig wie so ein Setzkasten, wie so Sammlervitrine für Modellautos.
Das war auch tatsächlich der Gedanke dahinter, weil sich das Zeithaus in zwei Bereiche aufgeteilt hat. Einmal der geschlossene, inszenierte Bereich sollte die emotionale Seite des Gehirns darstellen. Darum ist das Gebäude auch in der Mitte geteilt. Und der Setzkastenbereich ist die rationale Ebene, die halt, ja, rational, eben nicht emotional ist.
Na, ich finde das schon emotional, wenn man hier so von draußen guckt, was da alles steht. Ich sehe da ein Ro 80, über den Spiegel sehe ich den Bulli, ich sehe einen Golf Country. Also das ist schon was Emotionales.
Durchaus. Also von außen kann man sich das auch wunderschön anschauen. Gerade im Sommer hier auf den Hügel setzen, gegenüber, und doch, da kann man das genießen.
Genießen, du, das ist aber eine gute Brücke. Am Ende eines Tages in der Autostadt, ne, da darf eins nicht fehlen. Die typische, die Original VW Currywurst. Wollen wir da mal hingehen?
Können wir machen, ja.
Pablo, inzwischen sind wir im Tachometer angekommen. Was kriege ich denn hier eigentlich als Vegetarier?
Zum einen könntest du einen Salat nehmen, aber die Currywurst gibt es auch vegan und dementsprechend kein Problem.
Okay, also dann, bevor wir uns die Currywurst schmecken lassen, letzte Worte. Gibt es noch irgendwas, was du zu sagen hast?
Ich würde einfach sagen, genießt das Leben und schaut euch mal die Autostadt an.
Besser kann man es nicht sagen. Vielen Dank für deine Zeit und für die vielen Geschichten aus deiner Welt hier in der Autostadt, Pablo. Wenn du jetzt mehr über die Autostadt in Wolfsburg erfahren willst, dann habe ich zwei Tipps für dich. Zum einen, schau mal in die Shownotes, denn da gibt es einen Link und die Kontaktdaten der Autostadt. Dort kannst du auch Lob und Kritik loswerden. Und zum anderen, klick mal in der App, wo du uns gerade hörst, auf Abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge automatisch bei dir an und du verpasst keine der spannenden Geschichten hier aus der Autostadt. Das war's für heute. Bis bald, pass gut auf dich auf und ciao.
Das war Der Rundgang startet oben. Ein Podcast der Autostadt.